Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ja, hallo. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Gespräch. Mein Name ist Daniele Ganser. Ich bin Historiker und Friedensforscher und ich freue mich sehr, heute mit Jürgen Rose zu sprechen. Jürgen Rose hat 33 Jahre in der Bundeswehr gedient, von 1977 bis 2010. Er kennt die Bundeswehr also von innen, er kennt sie als Experte und er ist zudem Experte für Sicherheitspolitik, hat sich immer wieder in Zeitungsartikeln eingebracht und hat die deutsche Sicherheitspolitik, die deutsche Außenpolitik kommentiert, ist als ein Fachmann. Herr Rose, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch.
Herr Dr. Ganser, ich bin sehr froh, heute bei Ihnen sein zu können und bin gespannt auf unser Gespräch.
Ja, wir sind ja jetzt in München hier. Es ist Mai 2023 und in der Ukraine schießen Russen auf Ukrainer, Ukrainer schießen auf Russen. Zudem sind noch amerikanische Spezialeinheiten, hat man gehört vor Ort. Es kursieren Gerüchte, dass polnische Einheiten in ukrainischen Uniformen vor Ort sind. Deutschland liefert Panzer, die Amerikaner liefern Waffen, die Franzosen liefern Waffen. Es sind extrem gefährliche Zeiten. Darum möchte ich eigentlich die erste Frage so formulieren. Herr Rose, ist Deutschland jetzt im Krieg mit Russland?
In der Tat, und nicht nur Deutschland, sondern die NATO insgesamt, denn die liefert ja diese Waffen, liefert die Unterstützung. Ganz, ganz wichtig und kriegsentscheidend ist, dass die NATO mit ihren Assets vor Ort der ukrainischen Führung, dem ukrainischen Generalstab, ein Echtzeitlage- und Informationsbild zur Verfügung stellt, was die Informations- und Führungsüberlegenheit für die ukrainischen Streitkräfte auf dem Gefechtsfeld garantiert. Das ist die Grundlage für alle Bemühungen, die die ukrainischen Streitkräfte gegen die russischen Streitkräfte leisten. Und Deutschland ist beteiligt daran. Wir bilden zum Beispiel Panzersoldaten aus an der Panzertruppenschule in Münster. Wir liefern Munition. Wir haben jede Menge zum Beispiel, was jetzt wieder wichtig geworden ist, Brückenlegegerät, Pioniergerät zum Überwinden von Gewässern geliefert. Wir liefern Munition, wir liefern Luftverteidigungssysteme, hochentwickelte, die die Bundeswehr selber gar nicht hat, IRIS-T zum Beispiel. Und wenn das nicht Kriegsbeteiligung ist, dann weiß ich nicht, was überhaupt noch Kriegsbeteiligung sein sollte. Das Einzige, was Deutschland bis dato offiziell jedenfalls nicht tut und der Rest der NATO offiziell auch nicht tut, ist, dass dort Soldaten, NATO-Soldaten auf ukrainischem Territorium eingesetzt werden in offizieller Mission. Pensionierte Soldaten oder freigestellte NATO-Soldaten bei sogenannten PMCs, Private Military Companies, auch Söldnerfirmen genannt, sind, davon bin ich persönlich überzeugt, auch unterwegs in der Ukraine. Beispielsweise ein ehemaliger Panzerbataillonskommandeur, der Seite an Seite mit seinem ukrainischen Kameraden ein ukrainisches Panzerbataillon in der Schlacht führt.
Also ich finde das irgendwie einfach sehr gefährlich. Ich frage mich jetzt, also im Kalten Krieg hat man gesagt, das darf es auf keinen Fall geben. Eine Konfrontation der NATO-Staaten, sind jetzt 31, seit ja noch Finnland jetzt beigetreten ist, also von diesen von den USA angeführten NATO-Staaten gegen Russland, das war so, als ich Geschichtsstudent war, war das so immer der Albtraum, um gesagt, das darf auf keinen Fall passieren. Wenn das passiert, muss man sofort deeskalieren. Und jetzt 2023 und auch schon 2022 läuft das und ich sehe eigentlich nicht, dass deeskaliert wird, sondern wenn ich die deutschen Medien beobachte oder auch die deutsche Regierung, wenn ich Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD sehe oder Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen, da sehe ich eigentlich eher, dass man sagt, ja, wir müssen die Kämpfe intensivieren oder also ich bin ein bisschen beunruhigt. Sind Sie auch beunruhigt?
Also die Losung lautet ja, die Ukraine muss siegen und die Losung unserer Bundesaußenministerin lautet, wir müssen Russland ruinieren. In der Tat, das ist natürlich gefährlich, das birgt auch Eskalationspotenzial. Interessant ist die Position des Bundeskanzlers Scholz, der sehr stark gescholten dafür wird, für seine zögerliche Haltung, beispielsweise vom Oppositionsführer Merz. Man muss das, denke ich, differenziert sehen. Man kann nicht darüber hinwegsehen, dass es offenbar ein implizites Einverständnis zwischen den Akteuren gibt, und das sind vor allen Dingen natürlich Moskau und Washington, diesen militärischen Konflikt strikt auf das Territorium der Ukraine zu begrenzen. Wir haben den einen oder anderen Angriff von ukrainischem Militär auf russisches Territorium gesehen. Das war aber sehr vereinzelt nur der Fall. Und hatte sofort harsche Reaktionen aus Washington zur Folge. Es gibt angeblich von Biden, vom Präsidenten Biden ein dreifaches No. Das erste betrifft auf jeden Fall die Eskalation in den nuklearen Bereich vermeiden.
Da bin ich noch froh.
Zweites No, die Eskalation des Konfliktes insgesamt über die Ukraine hinaus zu vermeiden. Und das dritte No, die ukrainische Armee wird nicht zum Kampf der sogenannten verbundenen Waffen befähigt. Auffällig ist zum Beispiel die Debatte um die Kampfflugzeuge. Die Ukraine fordert ja nachdrücklich, dass sie F-16-Kampfmaschinen bekommt. Damit wäre aber die Möglichkeit verbunden, militärische Gewaltanwendung über die Grenzen der Ukraine hinaus zu projizieren. Und momentan lehnt der Westen unisono derartige Kampfflugzeuglieferungen aus diesem Grunde ab.
Sie sagen, man möchte den Kampf auf die Ukraine sozusagen beschränken. Aber am 26. September 2022 ist doch in der Ostsee dann die Nord Stream Pipeline in die Luft gesprengt worden. Und die Ostsee gehört ja eindeutig nicht zur Ukraine. Wie muss ich das einordnen? Also ich sage das auch offen, der Meinung, dass Seymour Hersh das richtig aufgeklärt hat und dass eigentlich die Amerikaner diesen Terroranschlag in der Ostsee gemacht haben. Aber ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Wie schätzen Sie das ein?
Nein, ich denke, Seymour Hersh ist zweifellos glaubwürdig, hat das sehr detailliert dargelegt. Das war nicht nur ein Terroranschlag, das war ein Akt der Aggression. Völkerrechtswidriger Aggression, also ein kriegerischer Akt der USA, die angeblich unsere Verbündeten sind, gegen Deutschland. Und das geht darum und ging darum, schon seit vielen, vielen Jahren die immer enger werdende Zusammenarbeit eben auf ökonomischem Gebiet, aber auch politisch zwischen Deutschland und Russland zu sabotieren. Und dieser Akt war jetzt nicht gegen Russland gerichtet, auch nicht gegen die Ukraine, sondern das war ein zentraler Akt, um sicherzustellen, dass die Bundesregierung keine Chancen mehr hat, aus dem Konflikt auszusteigen und sich mit Russland wieder zu einigen.
Aber das, also, wenn ich Ihnen jetzt eben, ich sehe es ja auch so, ich habe auch den Eindruck, Seymour Hersh ist glaubwürdig und diese Geschichte mit den sechs Ukrainern auf der Andromeda-Yacht, die dann noch den Pass liegen lassen, also es ist einfach eine Ablenkungsgeschichte, die mich nicht überzeugt. Aber wenn ich jetzt das mir so sortiere und wenn ich es vielleicht auch für die Zuhörer und Zuschauer sortiere, dann ist ja Deutschland de facto in einem Zwei-Fronten-Krieg, weil einerseits führt man Krieg gegen Russland, weil man ist auf der Seite von Zelensky und kämpft gegen Putin. Zwar nicht, wie Sie richtig sagen, es gibt keine Bundeswehrsoldaten in der Ukraine, aber es gibt Material, es gibt vor allem Signals Intelligence Aufklärung, es gibt Kooperation im Sinn von Munitionslieferung und so weiter. Und man könnte jetzt sagen, ja gut, wir haben mit der NATO starke Partner, verlässliche Partner, wir kämpfen geschlossen. Aber das ist ja auch nicht der Fall, weil gemäß Seymour Hersh haben die USA und Norwegen diesen Terroranschlag gemacht. Das heißt, innerhalb der 31 NATO-Staaten gibt es auch ein Zerwürfnis, sozusagen wie ein Krieg im Rücken, ja, weil das ist ja, wenn man einerseits zusammenkämpft gegen die Russen, aber untereinander sich noch die Pipelines in die Luft sprengt, ist das zu beurteilen? Ist das jetzt ein Zwei-Fronten-Krieg? Ist Deutschland in einem Zwei-Fronten-Krieg?
Nein, das kann man ja so nicht sehen. Es ist ja auch der Fall, dass die Bundesregierung und auch andere NATO-Partner, neulich haben sich die Dänen da auch wieder zu Wort gemeldet, alles tun, um zu verhindern, dass die Wahrheit über die Pipeline-Sprengungen offiziell ans Licht kommt. Es ist ja, werden ja dauernd Nebelkerzen geschossen. Diese ganze Geschichte mit den angeblichen Ukrainern auf dieser Segeljacht.
Ja, diese Andromeda-Geschichte.
Die ja vom BND auch gesteuert wird und auch von der CIA. Mhm. Das erfolgte ja auch in Absprache zwischen Biden und Scholz. Scholz hat ja Anfang dieses Jahres, im Februar war das, Biden besucht im Oval Office. Ja. Und sie haben dann miteinander gesprochen, und zwar die größte Zeit, so wurde berichtet, ohne weitere Zeugen, also unter vier Augen gesprochen. Und dabei, das hat Hirsch ja aufgeschrieben, dann ausgehandelt, wie man das anstellen kann, dass man die Wahrheit über die Pipeline-Sprengungen eben nicht an die Öffentlichkeit bringen muss, um eben den Schein zu wahren, um zu vermeiden, dass dann natürlich selbstverständlich Stimmen laut werden, die da hinterfragen, wie unser angeblich wichtigster Freund und Verbündete und Partner dazu kommt, uns unsere Pipeline durch einen kriegerischen Akt in die Luft zu sprengen.
Aber es verwundert mich schon, wissen Sie, weil es wäre doch die Aufgabe des Bundeskanzlers, die deutschen Interessen wahrzunehmen. Und dann müsste er doch, wenn er durch seine eigenen Dienste dahingegen informiert wird, dass die Amerikaner jetzt die Pipelines in die Luft gesprengt haben, dann müsste er ein klares Signal senden und zum Beispiel sagen, unter diesen Umständen müssen alle amerikanischen Soldaten aus Deutschland abziehen, zum Beispiel. Ich meine, das wäre ein klares Signal. Und was ich aber beobachte, ist, dass Scholz sozusagen Biden trifft und dann zündet man Nebelkerzen und in der Sache wird überhaupt nichts geklärt. Und dann verhält man sich schon wie ein Vasall, habe ich den Eindruck.
Ja, in der Tat. Wir sind im Prinzip sind wir eine ordinäre Kolonie der Vereinigten Staaten von Amerika geblieben. Das ist auch die Politik, die wird ja auch von den USA beziehungsweise von Repräsentanten geostrategischen, geopolitischen Denkern wie George Friedman offen auf den Tisch gelegt. Friedman hat das sehr deutlich auf den Punkt gebracht. Es gibt da sehr lange Linien der Geopolitik und Geoökonomie. Das fängt an mit Alfred Thayer Mahan, dem Admiral. Das geht über Halford Mackinder, den britischen Geoökonomen oder Geopolitiker. Zygmunt Brzezinski, Friedman, viele, viele andere. Und Friedman hat das ganz deutlich einmal in einem Aufsatz zum Ausdruck gebracht, den er 2014 schrieb, nach dem Putsch auf dem Maidan, als er sagte, die Politik der USA als einer Seeherrschaft muss darauf gerichtet sein, zu verhindern, dass feindliche Flotten gebaut werden, die Vorherrschaft zur See bedrohen. Diese Vorherrschaft zur See ist notwendig, um die globalen Märkte zu erschließen und zu erhalten und abzusichern. Es geht also um Geoökonomie damit. Und der beste Weg, hat damals Friedman geschrieben, das sicherzustellen, dass die USA ihre globale Vorherrschaft zur See erhalten ist, dass man verhindert, dass andere Landmächte anfangen, Flotten zu bauen. Das tut man dadurch, dass man die latenten Spannungen auf dem eurasischen Kontinent ausnutzt für sich und dass man sie verstärkt. Und genau dieses können wir jetzt beobachten. Was da passiert ist im Rahmen der Ukraine, ist die 1:1 Umsetzung dieser Strategie. Und er hat dann später in einer Rede das nochmal präzisiert, was er da gesagt hat, ganz fokussiert auf das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland. Und da sagte er, es sei seit 150 Jahren die Politik der USA, und man muss anfügen in Klammern auch Großbritanniens, gewesen, eine Kooperation zwischen Deutschland und Russland zu verhindern, also zwischen deutschem Organisationstalent, deutscher Wissenschaft, deutscher wirtschaftlicher Kraft und den Rohstoff- und Arbeitskräfteressourcen Russlands. Das ist der Kern auch dieses Konfliktes, denn wir konnten beobachten nach dem Ende des Kalten Krieges, dass Deutschland eine immer stärkere Position im Rahmen der Europäischen Union einnahm. Das Gas, was Deutschland aus Russland bezog, diente nicht nur Deutschland, der deutschen Wirtschaft und der Versorgung der deutschen Bevölkerung, sondern die Deutschen haben das in Europa weiterverkauft. Die haben also an dem russischen Gas, und zwar mit Zustimmung Russlands, nochmals verdient.
Ja.
Und es wurden schon kritische Stimmen laut, die dann anmahnten, ja, die Deutschen würden da eine hegemoniale Stellung in der Europäischen Union übernehmen. Und die Kanzlerin Merkel hat auch, also angefangen war das, Schröder war der wichtigste Mann, der ehemalige Bundeskanzler, der ja das Verhältnis zur russischen Führung, zu seinem Freund Putin sehr eng ausgestaltet hat. Und die Kanzlerin hat das und auch die Masse der deutschen politischen Elite hat das mit unterstützt, dass eben dieses Verhältnis zwischen Deutschland und Russland immer enger wurde. Und Putin hielt 2001 eine Rede vor dem Deutschen Bundestag, für die er Standing Ovations bekam. Und in dieser Rede führte er aus, ja, er sieht, dass die Vereinigten Staaten für Europa und Deutschland sehr wichtig sind, aber es wäre sehr viel besser und in der Zukunft auch profitabler, wenn Europa einsehen würde, dass es seine Potenziale mit den russischen Ressourcenpotenzialen vereinigen würde. Das heißt, er hat nahezu wörtlich den Albtraum von London und Washington formuliert. Mhm. Ich denke nicht, dass er das willentlich und vorsätzlich und wissentlich getan hat, aber durch diese Ausdrucksweise hat er dafür gesorgt, dass in London und Washington sämtliche roten Alarmlampen angingen und denen im Jahr 2001 spätestens klar wurde, was spielt sich da eigentlich in Europa ab. Und das musste um jeden Preis gestoppt werden. Und wie das dann passierte, das sehen wir dann heute. Das ist der Krieg in der Ukraine ist der Endpunkt dieser Entwicklung, mit dem Ziel, eine strategische geoökonomische Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland zu sabotieren und die Deutschen im westlichen Lager zu halten.
Ich habe eben auch diesen Eindruck, also dass diesen Vortrag von George Friedman, den ich glaube in Chicago gehabt, 2015, ich habe das auch gesehen, und da sagte er ganz offen, man kann das auf YouTube nachschauen, einfach George Friedman und Chicago und 2015 eingeben, sagt er eben, es geht darum, eigentlich die Achse Moskau Berlin zu brechen. Und es war ja zu dieser Zeit, 2015 war es so, dass die Nord Stream 1 Pipeline, die lief und es kam sehr viel günstiges Erdgas nach Deutschland. Deutschland hatte damals, man muss wirklich sagen, das ist jetzt eine alte Epoche, aber damals hatte Deutschland einen sehr großen Standortvorteil. Man hatte günstiges Pipeline-Gas, man hatte tiefe Energiepreise und jetzt sind die Pipelines in die Luft gesprengt. Man hat hohe Energiepreise und verliert natürlich dann einen Standortwettbewerb gegenüber den anderen Akteuren auf der Welt. Also hoch, hoch spannende Zeiten. Und eigentlich frage ich mich dann immer, ja, wie ist man da reingeschlittert? Wie konnte es nur so weit kommen? Also das fragen sich ja viele Leute draußen auf der Straße, fragen sich, was, jetzt sind wir im Krieg mit Russland? Wir waren doch schon im Zweiten Weltkrieg, waren wir im Krieg mit Russland, das wollen wir nicht mehr. Und sie sagen auch, was, jetzt ist die Pipeline in die Luft gesprengt und jetzt haben wir so hohe Energiepreise, verschiedene Firmen müssen auch Konkurs machen. Das heißt, Wohlstandsverlust wird registriert, ist eine Tatsache. Wie sind wir da reingekommen? Und da würde ich jetzt vielleicht, wenn Sie erlauben, ein bisschen zurückgehen in der Geschichte und zwei, drei Stationen mit Ihnen ansprechen. Also ich formuliere immer so, dass die Jüngeren, die vielleicht das erste Mal zuschauen, dass die das ein bisschen einordnen können. Also 1945, Ende des Zweiten Weltkrieges. Und dann hat 10 Jahre lang Deutschland überhaupt gar keine Armee. Die deutsche Armee wird am Schluss des Zweiten Weltkrieges aufgelöst. Die Amerikaner werfen Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki in Japan. Und dann 1945 wird die Bundeswehr gegründet. 55, nach 10 Jahren, 55 wird die Bundeswehr gegründet. Und ist tatsächlich am Anfang in keiner Weise an internationalen Operationen beteiligt, sondern ist eine rein defensiv ausgerichtete Verteidigungsarmee, ja, so im Sinne von, die Soldaten sind innerhalb von der BRD und die schwärmen nicht aus. Die gehen nicht nach Syrien, die gehen nicht nach Afghanistan, die gehen nicht nach Kosovo. Und da habe ich so wieder das Gefühl, das war eine gute Konstruktion und dann hat sich das irgendwie geändert. Irgendwie habe ich gelesen und auch im Vorgespräch haben wir das angesprochen, dass es dann in den 80er Jahren die Anfrage gab, ob vielleicht die Bundeswehr im Persischen Golf sozusagen intervenieren könnte, helfen könnte, weil das haben die Amerikaner haben sozusagen in Bonn angerufen. Können Sie das kurz erzählen? Was ist da passiert in den 1980er Jahren?
Genau. Ja, man muss vielleicht noch vorausschieben, dass die Bundeswehr von Anfang an nicht als reine Landesverteidigungsarmee konzipiert war, sondern immer als eine Armee zur Verteidigung Westeuropas im Verbund mit dem NATO-Bündnis und auch an der Ost- und der Nordflanke der NATO eingesetzt werden sollte, was später immer geübt worden ist, also in Norwegen oder in der Türkei. Also der Einsatzradius war schon immer das ganze NATO-Bündnisgebiet von der Planung her und Konzeption her.
Aber dem Volk hat man gesagt, wir sind einfach eine reine Verteidigungsarmee für uns.
Auch das war ja NATO-Verteidigung. ja, als okay. Verteidigung ja. gedacht. Das war sozusagen.
Aber der Persische Golf gehört nicht, eindeutig das, nicht zum
NATO-Territorium. Genau, und deswegen war es dann 1983 so, dass nach dieser Anfrage die Bundesregierung unter Helmut Schmidt gesagt hat, das verbietet unser Grundgesetz. Die Bundeswehr darf dort nicht eingesetzt werden.
Und was war die Anfrage?
Ja, die Anfrage war von Seiten der US-Amerikaner angesichts der Verminung des Persischen Golfes durch Saddam Hussein, also durch den Irak, ob die deutschen Minenräumboote der deutschen Bundesmarine dorthin schicken könnten, weil die Bundeswehr auf diesem Gebiet technologisch führend war. Mhm. Sie war ja eingesetzt in der Ostsee, in der Nordsee und sollte natürlich dann sozusagen küstennah eingesetzt werden können. Und das war genau das Szenario, was ja sich am Golf dann auch abzeichnete. Und die Amerikaner mit ihren Flugzeugträgerkampfgruppen, die für die Hohe See gedacht waren, die hatten da nicht die Möglichkeiten dazu. Und deswegen fragten sie dann bei der Bundesregierung, bei der Bundeswehr sozusagen an. Und die Deutschen haben gesagt, machen wir nicht. Wenn die Garde-Panzerarmeen an der innerdeutschen Grenze stehen, der Kalte Krieg auf dem Höhepunkt ist, macht es keinen Sinn, wenn wir mit der Bundeswehr international agieren. Mhm. Und das hat sie, haben sie aber nicht sozusagen sicherheitspolitisch argumentiert, sondern sie haben es dann haben gedacht, das ist einfacher, wenn wir sagen, das verbietet unsere Verfassung. Was aber nicht der Fall war, das haben unsere Alliierten damals dann auch moniert. Wir können euer Grundgesetz auch lesen. Aber man hat das dann hingenommen, dass die Deutschen das nicht machten.
Also zusammengefasst 1983, in den USA ist Ronald Reagan Präsident. Richtig. In Deutschland ist Helmut Schmidt von der SPD ja. Kanzler. Und Reagan fragt Schmidt, kannst du bitte die Bundeswehr in den Persischen Golf schicken? Und Schmidt, mit Mut, muss man sagen, sagt, nein, kann ich nicht. Ja. Und hängt wieder ab. Also einfach. Und dann 89, wenn wir in der Geschichte ein bisschen weitergehen, Mauerfall, dann Wiedervereinigung, dann 1991 Zusammenbruch der UdSSR, Auflösung sozusagen des klassischen Feindes. Ja. Und dann gehen wir eine ganz neue Epoche rein. In den USA kommt Bill Clinton an die Macht und Bill Clinton entscheidet 1999, dass er Serbien bombardiert. Und das ist doch irgendwie ein Rubikon, eine Art Wasserscheide, eine Art völlige Veränderung der deutschen Außenpolitik, weil da dann erstmals die Bundeswehr an einem illegalen Krieg teilnimmt. Können Sie vielleicht einen jüngeren Zuhörer zurücknehmen in diese Zeit 1999? Was ist da passiert und warum ist das wichtig?
Also es ging strategisch darum, Jugoslawien zu parzellieren, in lauter Kleinstaaten zu zerlegen. Die Jugoslawen hatten damit selber angefangen und man hat dann versucht, die Serben, die der stärkste Akteur auf dem Balkan waren, sozusagen zur Raison zu bringen, hat dazu eine ehemalige Terrororganisation, die sogenannte UCK, von der Terroristen streichen lassen, das haben die USA gemacht, und haben dann diese UCK zur Befreiungsarmee erklärt. Mhm. Und dann hat man ein Massaker inszeniert in Ratschak. Mhm. Das war dann der Anlass, um diesen Konflikt zu eskalieren.
Aber es war eine Lüge. Ratschak war eine Lüge.
Ja, Ratschak war ein inszeniertes Massaker. Es gab eine Auseinandersetzung zwischen serbischen Polizei- oder Militärkräften und der UCK. Mhm. Und es gab zu dem damaligen Zeitpunkt die sogenannte Kosovo Verification Mission der OSZE unter Führung eines US-amerikanischen CIA-Mannes, George Walker, genannt Massacre Walker, weil er an der Ermordung von Nonnen in Guatemala mitgewirkt hatte. Mhm. Und dieser Walker hatte eine ganz klare Anweisung bekommen von den USA, dafür zu sorgen, dass ein Bild in den Medien etabliert wird, was dahingehend läuft, dass in großem Maßstab die Serben Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gegen die albanische Bevölkerung, gegen die kosovarisch-albanische Bevölkerung begehen. Mhm. Das Muster findet man zuhauf wieder in vielen, vielen Konflikten, die sich danach abgespielt haben. Aber es gab das schon früher nicht. Und auf Anweisung von Walker war dann entschieden worden, sämtliche Toten aus diesem Gefecht bei Ratschak in einem Graben abzulegen, die Medien ranzuholen und zu sagen, das waren die serbischen Truppen und die haben da ein Massaker an der Zivilbevölkerung begangen.
Aber es begann mit einer Lüge. Das ist
natürlich,
also ich finde das noch ziemlich wichtig zu betonen, dass Deutschland in diesen Krieg hineingezogen worden ist, dass die Amerikaner unter dem amerikanischen Präsident Bill Clinton gezogen haben und dass der Walker, wieder ein Amerikaner, ein Massaker inszeniert hat, dass es so nicht gab. Also die UCK-Kämpfer waren schon Kämpfer und die waren auch tot. Aber es gab natürlich Tote auf beiden Seiten. Richtig. Und dann nimmt man die Kämpfer und stellt sie sozusagen als Zivilisten dar oder sagt einfach, die wurden hingerichtet. Eben. Und das wird gemacht, um die Emotionen der Bevölkerung zu steuern.
Ja, klar. Und vor allen Dingen das massenmediale Umfeld zu steuern. Da waren ganz prominent beteiligt bei uns hier in Deutschland die Taz und die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die das gemacht haben. Und so wurde sozusagen das Gefühl erzeugt, dass die Emotionen wurden erzeugt und dann der Eindruck vermittelt, jetzt müssen wir aber humanitär intervenieren. Wir dürfen diesen Völkermord an der albanischen Bevölkerung, den Kosovaren, dem dürfen wir nicht einfach zusehen.
Eben aus nie wieder Krieg wurde jetzt wieder Krieg.
Joschka Fischer, nicht, einer der maßgeblichen Rädelsführer bei dieser Entwicklung zusammen mit Daniel Cohn-Bendit, rief dann bei dem berühmten Parteitag der Grünen nie wieder Auschwitz und nie wieder, das heißt aber auch und deshalb Krieg, ja? Um das zu verhindern, Krieg, um ein nächstes Auschwitz zu verhindern. Ein Missbrauch natürlich der Geschichte, auch des Holocaust. Im Grunde genommen natürlich eine Relativierung dieses Holocaust und man kann dann sogar sagen, das ist so eine Art von Antisemitismus, die da gewollt oder ungewollt natürlich verbal zum Ausdruck kommt.
Aber Joschka Fischer, der grüne Außenminister, hat dann Deutschland in diesen Krieg geführt. Gerhard Schröder, SPD-Bundeskanzler, hat Deutschland in diesen Krieg geführt. Aber es gab kein Mandat des UNO-Sicherheitsrates. Darum war der Krieg ganz klar illegal, oder?
Das war ein ganz klar völkerrechtswidriger Krieg, genau deshalb, weil es ist im internationalen System so geregelt, dass es im Grunde genommen nur zwei Möglichkeiten gibt, legal militärische Gewalt anzuwenden, völkerrechtskonform militärische Gewalt anzuwenden. Das eine ist ein klares Mandat des UN-Sicherheitsrates, das im Grunde genommen nach der Charta der Vereinten Nationen die einzige Instanz, die berechtigt ist, zur militärischen Gewaltanwendung auf Grundlage des sogenannten Kapitel 7 der Charta zu autorisieren. Das hat der Sicherheitsrat im Falle des Jugoslawien-Kosovo-Krieges nicht getan. Ja. Die zweite Möglichkeit ist, das greift dann subsidiär, wenn der Sicherheitsrat keine Entscheidung trifft, beziehungsweise wenn er nicht in der Lage ist, aufgrund der Vetomächte eine Entscheidung zu treffen, dann greift subsidiär, also hilfsweise, der Artikel 51 der Charta. Und dieser Artikel 51 der Charta berechtigt jeden Staat, der angegriffen wurde oder wird, sich zu verteidigen, auch mit militärischen Gewaltmitteln. Und jeder andere Staat darf dem Angegriffenen im Rahmen der sogenannten kollektiven Nothilfe dann Unterstützung leisten. Also wenn ich Zeuge zum Beispiel, um das mal auf den innerstaatlichen Bereich zu übertragen, ich werde Zeuge, wie eine Frau vergewaltigt wird, dann darf die Frau sich natürlich selber verteidigen gegen den Vergewaltiger, aber ich darf natürlich als Unbeteiligter als Passant
zu Hilfe eilen.
Darf ich natürlich zur Hilfe eilen. Ich bin sogar in einer gewissen Weise im Rahmen des Zumutbaren zur Hilfeleistung verpflichtet. Das haben wir auf der internationalen Ebene auch. Allerdings mit der einen Einschränkung, dass dieser Artikel 51 nur so lange greift und eine Legitimationsgrundlage liefert, bis der Sicherheitsrat dann Entscheidungen trifft, die notwendig sind, um da zu einem Ende der Auseinandersetzung zu kommen.
Und also, wenn ich nochmal summiere, 55 Bundeswehr gegründet, dann 83 gibt es diese Anfrage, kommt in den Persischen Golf? Antwort ist nein. Aber dann 99 der erste Auslandeinsatz, der erste illegale Krieg, den Deutschland führt nach dem Zweiten Weltkrieg. Wo waren Sie damals? In welcher Position waren Sie in der Bundeswehr 99? Und hat man denn damals in der Bundeswehr das kritisch diskutiert und gesagt, wie kann das denn sein, dass wir wieder illegale Kriege führen? Also was war die Stimmung? Also können Sie sich da erinnern?
Ja, ich war 1999 im Luftwaffenamt tätig. Ja. Das war im Bereich der Ausbildung angesiedelt. Hatte also nichts direkt mit dem Krieg zu tun. Und
ortsmäßig, wo waren Sie?
Ja, das war in Köln. In Köln waren. Das ist der größte Luftwaffenstandort in Deutschland. Ja, okay. Da sind die ganzen höheren Kommandobehörden angesiedelt. Und sicherlich wurde das diskutiert. Ich selber habe zu dem damaligen Zeitpunkt in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel geschrieben mit dem Titel "Die teuflische Alternative" und habe dann eben die versucht, diese Konfliktlage zu analysieren und zu strukturieren. Und habe dafür durchaus auch von meinem Rechtsphilosophie-Professor dann böse Kritik geerntet. Aber damals wurde diskutiert, auf jeden Fall kritisch. Wobei im Grunde genommen es gab sogar dann eine Gruppe von Tornado-Piloten, die sich geweigert hatten, an dieser Mission mitzuwirken. Und die wurden dann ganz stillschweigend aus dem Einsatz zurückgezogen und ersetzt durch willige Piloten. Also die Bundeswehr.
Aber die wurden nicht degradiert.
Nein, die Bundeswehr hat da den Deckel drüber gehalten. Sie hat eben keinerlei Interessen gehabt, weil nämlich sehr wohl klar war, dass der Einsatz völkerrechtswidrig war. Das hatte ja auch der Fraktionsführer der CDU/CSU im Bundestag, Wolfgang Schäuble, unmissverständlich zum Ausdruck gebracht. Also sagte, ja klar, das war völkerrechtswidrig. Das ist nicht durch die Charta der Vereinten Nationen, durch das Völkerrecht gedeckt. Und dann war aber seine Konklusion, deswegen müssen wir das Völkerrecht verändern, um in Zukunft sozusagen das, was jetzt noch illegal war, zu legalisieren.
Okay, ja? Komische Vorstellung.
So. Ja, eben. Ja, nein, da wird ja seit den 90er Jahren dran gearbeitet. Ja, Stichwort humanitäre Intervention.
Ja, RGP.
Responsibility to Protect. Genau. Ja, das ist nur der Versuch eben, illegale militärische Gewaltanwendung zu legalisieren. Und,
aber diese Piloten, die nicht mitmachen wollen, wie viel waren das? 5
das
oder
war
10?
Das war so 2 Dutzend wohl.
Okay,
so 20. Die Bundeswehr hatte damals noch, war ja noch sozusagen stark ausgestattet, auch mit Kampfflugzeuggeschwadern. Also es waren genügend Piloten, also Besatzungen sind immer 2, waren vorhanden. Also man hat ja auch nicht alle Tornados dorthin geschickt, sondern nur wenige. Und die Anzahl von Piloten, die gebraucht wurde, die stand dann auch zur Verfügung, sodass für die Bundeswehr und für die Führung der Bundeswehr kein Anlass bestand, in dieser Situation, wo man selber auf schwankendem Boden stand oder auf Boden illegal, auf gar keinem Boden.
Auf keinem Boden eigentlich. Im luftleeren, im illegalen Boden.
Ja, weil es war ja absehbar. Diese Piloten hätten dann natürlich sich dagegen beschwert, wären den Weg durch die gerichtlichen Instanzen gegangen. Das wäre vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet und das Bundesverfassungsgericht hätte gar nicht anders gekonnt, als festzustellen, dass dieses völkerrechtswidrig war und durch das Grundgesetz natürlich nicht gedeckt war. Und deutsche Piloten oder deutsche Soldaten dürfen gar keine rechtswidrigen, also grundgesetzwidrigen, völkerrechtswidrigen Befehle ausführen. Sie dürfen solche Befehle Untergebenen nicht geben. Das ist eine Wehrstraftat, dafür können sie ins Gefängnis wandern. Ja. Und Untergebene dürfen solche illegalen Befehle auch gar nicht ausführen, sonst können sie auch ins Gefängnis
kommen. Aber Herr Rose, wenn jetzt die anderen, die man dann genommen hat, wenn die auch gesagt hätten, wir machen es nicht und die nächsten...
Ja klar, wenn alle plötzlich gesagt hätten, wir so beteiligen uns da nicht. Nein, es geht ja eigentlich weiter. Also, es betrifft doch ja im Grunde genommen nicht nur die Piloten, die da fliegen, sondern natürlich sämtliche Soldaten und Soldatinnen, die beitragen zu so einem solchen Einsatz.
In der ganzen Kette,
ja. Klar. In der Befehlskette, in der Logistikkette und so weiter. Jeder von denen hätte ja die Möglichkeit gehabt, dann zu sagen, nein, ich weigere mich, solche Befehle auszuführen. Das war auch eine Überlegung, natürlich bei der militärischen politischen Führung im Verteidigungsministerium zu sagen, wir hängen das nicht an die große Glocke und wecken dann eventuell noch schlafende Hunde, sondern man hat das ganz elegant abgefrühstückt sozusagen. Yeah. Das machen übrigens die Briten auch so in ihrer Armee. Es gibt kein Recht auf Gehorsamsverweigerung. Wenn ein Soldat das macht, dann wird das akzeptiert unter der Voraussetzung, dass er darüber Stillschweigen bewahrt. Okay. Nicht an die Öffentlichkeit geht.
Interessant.
Wenn er das tut, wie zum Beispiel der Special Air Service Soldat, Kommandosoldat Ben Griffin im Irakkrieg, der bekommt massiv Ärger. Den verfolgen sie dann mit brutaler Gewalt, um ihn zum Schweigen zu bringen.
Ja, man will einfach nicht, dass die Leute darüber sprechen.
Genau.
Aber darum finde ich es gut, dass wir darüber sprechen.
Ja, also, selbstverständlich.
Es ist ganz wichtig, dass man über diese Dinge spricht. Ich möchte es einfach nochmal wiederholen. Also 99 dann eigentlich der erste illegale Einsatz der Bundeswehr. Und wenn wir jetzt in der Chronologie weitergehen, kam ja dann 2001, kamen die Terroranschläge in New York, die wir hier jetzt nicht ausbreiten wollen. Es gibt verschiedene Fragen dazu, da sind wir uns wohl einig, man müsste das genauer untersuchen, ist aber hier nicht der Schwerpunkt. Und das war am 11. September 2001. Und dann haben die USA ja gesagt, ja, wir müssen Afghanistan angreifen, weil dort ist Osama bin Laden mit seinem Terrornetzwerk Al-Qaida. Er ist angeblich, ohne dass sie das beweisen konnten, zuständig für den Terroranschlag. Und darum haben wir das Recht, Afghanistan anzugreifen. Ich fasse das jetzt ein bisschen zusammen. Und dann haben am 7. Oktober 2001 die USA Afghanistan bombardiert. Und auch das ist ja wieder meiner Meinung nach ein ganz klar illegaler Krieg. Und das Überraschende für mich ist, dass die Deutschen wieder dabei waren. Also sie waren nicht nur 99 mit den Amerikanern dabei. Das war unter US-Präsident Clinton. Der Präsident ist immer der höchste Kommandant der Armee. Sondern sie sind dann auch unter dem Kommandanten George Bush nach Afghanistan mitgeritten und haben gesagt, wir müssen jetzt Deutschland am Hindukusch verteidigen oder was da alles gesagt wurde.
Gerhard Schröder sagte die uneingeschränkte Solidarität zu. Uneingeschränkt solidarisch.
Aber ist man von Anfang an mitgegangen oder ist man
von Anfang an? Also man hat, Schröder, unmittelbar nach 9-11 hat der Bundeskanzler Schröder die uneingeschränkte vor dem Bundestag die uneingeschränkte Solidarität wortwörtlich zu den USA zugesichert. Ja. Das heißt also übersetzt, egal was ihr tut, wir unterstützen das. Wir Deutsche sind mit dabei.
Also auch wenn ihr seid, wir haben bombardiert,
völlig,
wir kommen mit.
Völlig ab, eine völlig absurde Zusicherung, die man da geben kann. Und Schröder machte die aber. Man muss vielleicht zur Erklärung noch vorausschicken. Der Punkt war, die USA hatten dem Taliban-Regime in Kabul ein Ultimatum gestellt. Sie sollten Bin Laden und seine Leute ausliefern.
Ja, ich kann mich erinnern.
Und die Taliban haben gesagt, okay, wir haben da Verständnis sozusagen für diese Forderung, aber wir sind nicht bereit, diese Leute nach Washington auszuliefern an die US-Justiz, sondern wir liefern sie nach Den Haag aus. Und dort wird ihnen nach schottischem Recht ein Prozess gemacht. Und man hatte der Vorgänger, also das Muster für diese Forderung und für diesen Prozess war der Prozess gegen die Lockerbie-Attentäter.
Ja.
Da hat man dann gezeigt, also Libyen hat diese Leute ausgeliefert nach Den Haag. Es wurde denen der Prozess gemacht, sie wurden verurteilt. Das war sozusagen, da wurden internationale Rechtsregeln eingehalten.
Das war der Terroranschlag Lockerbie 1988, als die Panam in die Luft gesprengt
wurde. Als die Pan-American vom Himmel gesprengt wurde, genau.
Und jetzt kann man sagen, die Taliban haben gesagt, also Osama Bin Laden, wenn ich mich richtig erinnere, hat gegenüber BBC gesagt, ich war's nicht.
Ja.
Die Amerikaner unter George Bush haben gesagt, du warst.
Ja.
Und in diesem Fall hätte eigentlich ein Richter sozusagen richtig die Beweise sichten müssen und sagen, okay, wie kann man jetzt beweisen, dass Al-Qaida und Osama Bin Laden...
Man hätte das in Den Haag genauso klären können, wie man das Lockerbie-Attentat geklärt hat. Rechtsförmig.
Weil es war ja ein Terroranschlag. Ja.
Ohne militärische Gewaltanwendung, mit friedlichen Mitteln.
Ja. Ja.
Und die Taliban waren bereit, das zu tun.
Ja.
Und wer das abgelehnt hat, waren die USA.
Mhm.
Die USA brauchten einen Anlass, um in Afghanistan einfallen zu können. Mhm. Und deswegen haben sie gesagt, nein, das akzeptieren wir nicht. Wir akzeptieren ausschließlich die Auslieferung der vermeintlichen oder tatsächlichen Attentäter.
Unter unser Gerichtssystem.
Und nach den in die USA. Nicht? Ja. So. Und dann fallen sie also ohne völkerrechtliches Mandat des Sicherheitsrates. Denn der Sicherheitsrat hat in keiner seiner einschlägigen Resolutionen jemals expressis verbis die militärische Gewaltanwendung gegen Afghanistan und gegen das Taliban-Regime autorisiert. Also sie fallen ohne völkerrechtliche Grundlage. Sie berufen sich auf diesen Artikel 51, aber Afghanistan hatte die USA gar nicht angegriffen.
Genau.
Es war kein einziger Afghane bei den Attentätern.
Bei den mutmaßlichen Attentätern, wo man nicht weiß.
Genau.
Nicht? Das ist eine völlig unklare Situation.
Sicher, genau. Und das wird einfach herangezogen. Jetzt fallen wir mal in Afghanistan ein, was wir schon lange tun wollten.
Mhm.
Und da sind die Deutschen, die Bundeswehr ist direkt mit dabei, vom Beginn an mit dem Kommando Spezialkräfte.
KSK.
In dieser ersten Phase, die reicht vom Oktober 2001 bis zum Dezember 2001.
Und was macht die KSK in Afghanistan?
Sie unterstützt die amerikanische Kriegführung. Es sind ja auch amerikanische Special Forces dort. Die Amerikaner setzen zum Beispiel das Kommando Spezialkräfte, Soldaten von dieses Kommandos ein im Bereich in den Höhlen von Tora Bora, mhm. Um dort die Kämpfer von Osama aus den Höhlen zu vertreiben. Also mhm. ein unglaublich schwieriges und auch sozusagen persönlich bedrohliches Szenario. Also da werden dann deutsche Soldaten benutzt von den Amerikanern, die werden dann Germans to the front geschickt. Mhm. Nicht? Die verheizt man lieber die Deutschen als die eigenen Leuten. Ja, das ist die erste Phase. Ne? So, und die findet statt unter dem Rubrum, unter dem Obertitel Operation Enduring Freedom. Das mhm. ist der Privatkrieg, den George W. Bush gegen den internationalen Terrorismus erklärt hat. Auch aber, wiederum ohne Rechtsgrundlage.
Aber darf ich zusammenfassen? 99 Angriff auf Serbien, illegal, die Amerikaner fangen an, unter Clinton, die Deutschen sind dabei.
Ja.
2001 Operation Enduring Freedom, ein illegal, Enduring Freedom heißt ja endloser Frieden, oder?
Also, Freiheit.
Freiheit, endlose Freiheit.
Genau.
Und wenn man sich das mal vorstellt, endlose Freiheit und eine Bombardierung eines Landes, eine illegale.
Das sollte ja auch vorher Infinite Justice heißen. Ja. Unendliche Gerechtigkeit, nicht?
Gut, also aber das einfach zum Einordnen.
Die Lynchjustiz ist das im Prinzip.
Genau, ne? Genau. Man wird eigentlich dann getötet, illegal und noch unter einem schönen Wort wird das verbrämt. Aber das was ich heraus will, mich interessiert die Rolle der Bundeswehr. Also der erste Sündenfall ist 99 und nur zwei Jahre später kommt der zweite. Also die Kadenz ist schon sehr kurz. Und dann 2001 ist die KSK von Anfang an dabei. Und dann gibt es aber doch auch irgendwann Opposition. Und es gibt Menschen in der Bundeswehr, die sagen, ja, aber das geht ja hier nicht mit rechten Dingen zu. Und da ist ja eigentlich ihre persönliche Biografie ganz entscheidend. Können Sie das erzählen, was Ihre Position, was Ihre Analyse war und was Sie getan haben?
Ich habe natürlich diesen Afghanistan-Krieg von Anfang an sehr kritisch beobachtet.
Sie waren Oberstleutnant?
Ich war, ja klar, war ich ja schon, schon jahrelang.
Genau.
Und
stationiert waren Sie wo?
2001 war ich dann wieder hier in München. Mhm. Es gab schon durchaus inhaltliche Konflikte mit der Bundeswehrführung und zwar zur Frage des Fortbestehens der Wehrpflicht als eines Zwangsdienstes. Mhm. Das ist aber ein sozusagen anderes Thema. Ja. Aber es gab schon eine sehr gespannte Situation zwischen mir und der Führung. Mhm. Und ich war dann sozusagen strafversetzt worden da damals nach Köln und kam aber dann wieder nach München zurück. Mhm. Ich habe dann diesen Afghanistan-Krieg von Anfang an publizistisch begleitet, sehr kritisch. Habe also Dutzende von Artikeln geschrieben in vielen, vielen Fachzeitschriften.
Da haben Sie auch gesagt, es ist illegal.
Ja, natürlich, klar. Immer ausgeführt, was da gelaufen war. Und ich hatte am 5. Oktober, wenn ich mich richtig entsinne, 5. Oktober 2001, vor ungefähr 5000 oder mehr Menschen in Stuttgart, die dort eine Friedensdemonstration gemacht hatten, da hatte ich auch zum Beispiel mit Jürgen Kresslin, der hat da gesprochen, ich habe da eine Rede gehalten. Mhm. Und da habe ich dann schon ganz deutlich und dezidiert gesagt, dieser Krieg ist nicht mein Krieg. Nicht? Und
ich wünschte, es gäbe mehr wie Sie.
Ja, aber ich habe mit meiner Frau zusammen seit 30 Jahren das erste Mal 1982, da heirateten wir.
Ja.
Und wir waren dann 1982, war die erste Studienreise, die uns in den Nahen und Mittleren Osten führte.
Ja.
Und das haben wir 30 Jahre lang gemacht. Wir sind durch Ägypten, durch Israel, durch Jordanien, durch Syrien, durch Pakistan.
Also Sie kennen die Welt aus erster Hand.
Genau, ja. diesen Nah- und mittelöstlichen Bereich, den kannten wir sehr, sehr gut. Mhm. Und ich habe von vornherein gesagt, dass einen Sieg in diesem Konflikt, den könnt ihr vergessen. Wer einmal allein die Topografie des Hindukusch gesehen hat, der weiß, da kann man keinen Krieg gewinnen. Die Sowjets haben dafür 10 Jahre gebraucht, die NATO hat dann 20 Jahre gebraucht.
Aber verloren.
Ja, beide. Also
sie waren in der Analyse richtig.
Ja,
selbstverständlich. Die Bundeswehr hat den Krieg in Afghanistan verloren. Die Amerikaner sind auch 2021 abgezogen.
Das ist genau das eingetreten, was ich prognostiziert hatte. 20 Jahre später ist man fluchtartig hat man dann Kabul verlassen müssen.
Nach und Angela Merkel hat dann gesagt, es ist nicht alles so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja,
natürlich, das konnte man wissen. Ich hatte das ganz klar vorausgesagt und viele andere auch.
Aber Herr Rose, wurde in der Bundeswehr dann kritisch über den Einsatz diskutiert? Weil es war ja immerhin, hat die Bundeswehr 20 Jahre Krieg geführt in Afghanistan. Es war also, wenn ich jetzt das vergleiche zum Einsatz, der Krieg gegen Serbien 99, haben wir beide gesagt, ist illegal, aber er war vergleichsweise kurz.
Ja.
Der Krieg gegen Afghanistan auch illegal, aber vergleichsweise lang.
Ja, wobei man da muss man sehr gut differenzieren. Ich hatte ja Operation Enduring Freedom schon erwähnt.
Und ISAF,
der war völkerrechtswidrig. Und dann kommt aber im Dezember 2001 das UN-Mandat für die Operation ISAF, also International Security Assistance Force, also die internationale Truppe zur Unterstützung des Wiederaufbaus Afghanistan, Aufbau zivilgesellschaftlicher Strukturen und so weiter. Das war völkerrechtskonform, also der Sicherheitsrat hatte das mandatiert.
Die Russen, die Chinesen haben alle zugestimmt.
Oder sich der Stimme enthalten, je nachdem. Ja, es gab kein Veto.
Es gab ein Mandat.
Man war völkerrechtlich natürlich in trockenen Tüchern und damit zugleich auch verfassungsrechtlich aus deutscher Perspektive. Das war durchs Grundgesetz gedeckt, was da passierte. Da gab es ja die einschlägigen höchstrichterlichen Urteile. Und das war natürlich ein springender Punkt, warum in der Bundeswehr zwar immer über den Einsatz diskutiert wurde, macht das Sinn? Welche Erfolgsaussichten haben wir? Wie lange soll das dauern? Wie viel kostet das? Wie viel Personal schicken wir da hin und so weiter? Aber es wurde natürlich nicht prinzipiell drüber diskutiert, dürfen wir das als Bundeswehr oder dürfen wir das nicht?
Also für den Menschen, der so aus der Distanz schaut, der sieht ja nur, die Bundeswehr ist in Afghanistan. Aber um das auseinanderzuhalten, es gibt einerseits die Operation Enduring Freedom, OEF.
Ja.
Die fängt eigentlich im Oktober 2001 an. Ist klar illegal, weil sie kein Mandat des UNO-Sicherheitsrates hat. Und dann gibt es aber das ISAF.
Ja.
Und die ist sozusagen vom UNO-Sicherheitsrat bewilligt und darum ein legaler Krieg. Mhm. Ja. Wie auch immer.
Ja, eigentlich kein Krieg, sondern das sollte ja eigentlich kein Krieg sein, sondern es sollte eine Unterstützungsmission sein.
Also ohne Kampfhandlung.
Also man sollte, es war nicht, zentral war nicht jetzt irgendwie militärische Gefechte zu führen, die am Anfang ja auch so nicht stattfanden. Also man hatte ja diese Mujahedin oder die Taliban, hatte man ja von der Macht entfernt.
Ja.
Und man hatte ja eine Koalition von Warlords, die aber auf der eigenen Seite standen. Das waren die eigenen Schurken.
Genau.
Die hatte man ja in Kabul an die Macht gebracht.
Ja.
Und mit denen kooperierte man und da war das Ziel, dass man dann friedliche Verhältnisse in Afghanistan schafft.
Ja.
Mhm. So. Und dann dauert es ja geraume Zeit, bis sich die Taliban da reorganisiert hatten und dann tatsächlich, sag mal, das immer gewalttätiger wurde und die sozusagen die Zahl der bewaffneten Auseinandersetzungen auch stark zunahm in bestimmten Regionen.
Genau.
Dort, wo die Bundeswehr eingesetzt war im Norden, war es ja anfänglich sehr, sehr ruhig. Da gab es so diesen despektierlichen Spruch, man würde nach Bad Mazar-i-Sharif entsandt, zur Kur. Nach Nordafghanistan, was natürlich jenseits von Gut und Böse war.
Aber so wurde das nicht. Aber die Soldaten
konnotiert.
Wie lange war man als Bundeswehr?
Man war anfänglich sechs Monate. Dann, man hat das immer wieder ein bisschen verändert. Es gab auch in unterschiedlichen Funktionen unterschiedliche Dauer des Einsatzes zwischen 4 und 6 Monaten. Aber auch im Norden nahm ja dann die Gewaltträchtigkeit zu, aber am Anfang eben nicht, sondern da war die Bundeswehr auch sehr wohl gelitten, auch von der örtlichen Bevölkerung. Da war der Wendepunkt dieser Bombenangriff von Kunduz. 2009 war das dann aber erst, nicht? Sodass im Grunde genommen in der Bundeswehr bei den Soldaten, die auch am Einsatz beteiligt waren, auch zu Hause den unterstützt haben, so die Vorstellung herrschte, wir tun da ja was Sinnvolles, wir tun was Gutes und es ist völlig legal, was wir da tun.
Und wir tun es im Rahmen von ISAF.
Genau, wir tun
und das. ISAF hat ein Mandat des UNO-Sicherheitsrats.
Genau.
Okay, aber jetzt möchte ich diesen Punkt herausarbeiten, wo Sie dann gesagt haben, Nein, hier läuft etwas nicht richtig, da bin ich dagegen. Können Sie sagen, wo Sie waren und wie Sie sich
Also ich saß hier in München, ich war beim Wehrbereichskommando 4 Süddeutschland, was damals noch existierte. Und dieses Wehrbereichskommando war mit zuständig für die logistische Unterstützung des Einsatzes.
Sie waren also nicht in Afghanistan,
nein,
Sie waren
in Deutschland. Ich sollte da auch nie hin. Ich war nie in Afghanistan, es war dann auch nicht zur Debatte, dorthin zu gehen. Ich bekam nur im Jahr 2007 dann den Auftrag, nachdem der Bundestag entschieden hatte, wir schicken da Tornado-Waffensysteme nach Afghanistan. Das waren Aufklärungsmaschinen, die im sogenannten Aufklärungswirkungsverbund operieren sollten, um die Ziele zu identifizieren, die dann andere Partner bombardiert haben. Also das war natürlich Beteiligung an militärischer Gewaltanwendung. Und für mich auch eine substanzielle Veränderung des Mandats. Also vorher hatten wir ein Unterstützungsmandat mit dem Schwerpunkt ziviler Wiederaufbau und jetzt plötzlich ein Kampfauftrag.
Ja.
Das an sich im Rahmen von ISAF, da hätte ich keine Möglichkeit zu sagen, mache ich nicht, weil das war ja völkerrechtlich und verfassungsrechtlich abgesichert. Also das ist so ähnlich wie ein Polizist, der bei einer Demo am Atomkraftwerk eingesetzt wird, obwohl er selber Atomkraftwerke nicht gut findet. Aber er muss halt dort seinen Dienst verrichten.
Sie waren auch Staatsangestellter.
Genau, Verteidigungsbeamter.
Genau.
Und insofern hätte ich dann tatsächlich sagen müssen, also mir gefällt der, ich halte das für falsch, was in Afghanistan gemacht wird, aber ich muss meinen Auftrag erfüllen.
Genau.
Nur, jetzt war der springende Punkt der, das Mandat für diese Tornados betraf nicht nur ISAF, da hatten wir gesagt, das war völkerrechtskonform. Es betraf auch Operation Enduring Freedom und das war illegal. Und damit hatte ich die Möglichkeit zu sagen, nein, das tue ich nicht. Mhm. Ich hatte das auch, nachdem mein Kamerad Florian Pfaff dieses fulminante Urteil erstritten hatte.
Ich habe mit Florian Pfaff auch schon gesprochen.
Ja.
Musikermann.
Zur Gewissensfreiheit von Soldaten hatte ich damals in der Folge zu meiner Personalakte ein Protokoll gegeben, wo ich reingeschrieben hatte, ich als deutscher Soldat habe geschworen, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Ich werde mich nicht an illegalen, das heißt völkerrechtswidrigen oder grundgesetzwidrigen Aktionen beteiligen.
Ja.
Das will ich in meiner Personalakte haben.
Ja.
Das wurde auch in die Akte aufgenommen und dann kommentiert, ist nur für die Galerie, was soll der ganze Quatsch. Ja? Und dann 2007 kam genau dieser Fall. Das war mir klar, dass das kommen würde.
Okay.
Ich konnte da sitzen wie der Bär in Alaska und auf den Zug der Lachse warten. Die haben mehrfach schon das Völkerrecht gebrochen in Berlin.
Mhm.
Und mir war klar, sie werden das wieder tun. Und dann kommt die Situation und dann ziehe ich das aus der Tasche und sage, Leute, ich habe es euch doch gesagt, gebt mir keine Aufträge, mich an völkerrechts- und verfassungswidrigen Aktionen zu beteiligen.
Und wem haben Sie das gesagt?
Also, Sie haben gesagt, das habe ich zu meiner Personalführung gegeben, also meinen Vorgesetzten.
Ja? Und dann, was ist dann passiert?
Ja, die haben das zur Akte genommen. Und als ich dann in 2007 die Situation da war, da hatte ich das dann so formuliert, dass ich gesagt hatte, ach so, ja, ich muss ja vorausschicken, was war der Auftrag? Der Auftrag war, ich sollte die Versorgung der Tornado-Waffensysteme in Afghanistan mit Flugbetriebskraftstoff, also mit Treibstoff, organisieren.
Ja.
Das heißt, die Bundeswehr sollte dort Tanklaster hinschicken und Personal für diese Tanklaster, nachdem eine zivile Firma gesagt hat, sie macht das nicht. Das war denen zu heiß, zu gefährlich.
Ja.
Und das heißt, ich sollte also direkt zu einem Einsatz beitragen, den ich partiell jedenfalls für völkerrechts- und verfassungswidrig.
Sie sollten den Treibstoff organisieren
für
die Flieger, die die Aufklärung machen und das führt dann zur Bombardierung.
Richtig.
Das war die Kausalkette.
Genau.
Dann habe ich gesagt, mache ich nicht.
Genau, und da habe ich gesagt, ich bitte davon entbunden zu werden. Ich habe euch doch gesagt, ich halte das für völkerrechtswidrig. Ich habe das dann so auf 8 Seiten dann begründet auch, sehr ausführlich. Es gab parallel dazu auch, das war eben auch ganz spannend, eine Klage, die Willy Wimmer und Peter Gauweiler, also das
Willy Wimmer von
der CDU, sehr, sehr konservative Leute, also keine linken Spinner, sondern sag mal in der Wolle gefärbte, kann man sagen, erzkonservative Politiker.
Ja, ich habe Willy Wimmer auch schon getroffen, kluger Mann.
Die hatten in Freiburg den Professor Murswig, einen ausgewiesenen Völkerrechtler, beauftragt, ein Gutachten zu machen. Und mit auf der Grundlage dieses Gutachtens, was ich dann auch bekommen hatte, was mir bekannt war, habe ich argumentiert und sind die vor das Verfassungsgericht gezogen, dann auch später. Nicht so, und
aber es war schon ein Protest innerhalb der Bundeswehr, oder?
Ja, sicher. Es war im Grunde genommen ganz klar, ne? Da weigert sich einer. Und es gab auch eine Riesenwelle in der Öffentlichkeit. Also ich hatte das im Vorfeld dann, hatte ich einen Anruf bekommen der Fernsehredaktion Panorama, ja, eins der führenden politischen Magazine im, ja, in der ARD. Und dann sagte ich das so im Gespräch, dass ich, was ich da so vorhatte. Und dann sagte die Redakteurin, ah, das findet sie ja ganz spannend. Ja. Und dann haben die dann am Donnerstagmittag, das Panorama läuft immer am Donnerstagabend im Fernsehen, haben die am Donnerstagmittag eine Pressemitteilung rausgehauen. Und eine halbe Stunde später hatte ich das erste Münchner Radio am Hörer.
Ja.
Und am Abend lief das dann zur besten Sendezeit.
Soldat verweigert Beteiligung an illegalem Krieg.
Und nicht nur irgendein Soldat, sondern ein Oberstleutnant natürlich.
Genau.
Das ist jetzt nicht so
hochrangig,
ganz...
Hochrangiger Offizier.
Ja, so, also
mittelhochrangig.
Ja, ja, genau. Also nicht ganz hoch, aber immer nicht so. Und da war natürlich in Berlin Hektik ausgebrochen im Verteidigungsministerium. Ist klar, weil die konnten natürlich auch nicht abschätzen, hat das noch
Signalwirkung für andere, werden auch andere.
Welche machen da mit? Und dann hat mir auch der verteidigungspolitische Sprecher der SPD, ne, der Arnold, sagte mir dann, ich sollte die Uniform ausziehen, wenn ich da Gewissensprobleme hätte und solche Dinge. Und dann kochte die Debatte da schon ein Stück weit hoch.
Und wir sind im Jahr 2007.
Und wir sind im Jahr 2007. Nicht? So, und die Führung reagiert aber dann so, wie sie es eigentlich routinemäßig macht. Ich wurde sofort von dem Dienstposten entfernt, aus dem Kameradenkreis isoliert und in einen anderen Bereich strafversetzt sozusagen. Mhm. Wobei das eben im Rahmen der militärischen Befugnisse, ne, der Befehlsgewalt, war das natürlich alles administrativ nicht zu beanstanden. Ne? Also gegen sowas kann man nicht klagen. Ne?
Da aber ein anderer hat dann die Tanklastwagen organisiert und die Tornados sind geflogen.
Richtig, natürlich. So läuft das dann.
Also wie auch in Serbien, wo die einen nicht fliegen wollten, hat man rotiert.
Richtig.
Und bei Afghanistan, wo sie den Tanklaster nicht organisieren wollten, hat man rotiert.
Genau. Und der springende Punkt war, das war natürlich in dieser Situation für mich jetzt nicht 100% abschätzbar, aber ich war mir doch relativ sicher, auch auf der Grundlage dieses Urteils, was Florian Pfaff da erzielt hatte, dass die Bundeswehrführung keine Möglichkeit hatte, juristisch gegen mich vorzugehen. Bei Pfaff war das ja so, dass sie ihn degradiert haben erstmal. Mhm. Und das mussten sie dann wieder rückgängig machen. Ich war also der zum Schluss gekommen, dass sie das nicht noch, diesen Fehler nicht nochmal machen würden. Aber auszuschließen war das natürlich nicht.
Also degradiert wurden sie nicht?
Nein, nein. Ich wurde sozusagen nur elegant auf einen völlig bedeutungslosen, sinnentleerten Dienstposten beim Kasernenkommandanten verschoben, wo ich mich dann um Ordnung und Sauberkeit in der Liegenschaft kümmern konnte. Ne?
Okay, also einfach
das war auf kalt die Seite. Kaltgestellt. Ne?
Und ohne, dass wir jetzt zu viel dann über das Persönliche sprechen wollen, sondern ich möchte dann noch über den Irakkrieg sprechen. Bereuen Sie es im Rückblick oder sagen Sie, ich habe genau meinem Gewissen gefolgt und ich würde es wieder so machen?
Nein, was gibt's da dran zu bereuen? Im Grunde genommen habe ich ja meinen Auftrag erfüllt.
Ja.
Meinem Diensteid Folge geleistet.
Aber warum tun es nicht mehr? Warum tun es nicht mehr?
Das Problem ist, erstens mal, man muss überhaupt in der Situation sein, um dann sozusagen ja so ein Problem aufzuwerfen. Also wenn ich sozusagen irgendwo sitze und gar nicht involviert bin in die Thematik, kann ich ja nicht sagen, ich habe jetzt ein Gewissensproblem. Also um es deutlich zu machen, während des Irakkrieges, da kommen wir noch drauf, da saß neben mir im Büro saß ein Oberstleutnantskamerad, der war zuständig, die Bewachung der amerikanischen und britischen Kasernen zu organisieren.
In Deutschland.
Hier in Deutschland. Mhm. Der hätte die Möglichkeit gehabt zu sagen, mache ich nicht, wir kommen da noch drauf. Aber ich saß ja nur daneben. Ich hatte einen ganz anderen Auftrag.
Ja, ich sehe es.
Und mit welcher Begründung hätte ich mich jetzt irgendetwas verweigern?
Ich frage nur, warum gibt es nicht mehr Menschen wie Florian Pfaff und wie Jürgen Rose, die sagen, nie wieder Krieg und wir halten uns an das Grundgesetz? Ja. Weil ich versuche ja eigentlich, ich bin ja Schweizer, ich schaue das von außen an, ich sehe, okay, die Bundeswehr wird 1955 gegründet. A83 ruft man an und sagt, kann die Bundeswehr im Persischen Golf Minen räumen? Und die Antwort aus Bonn damals ist, nein, können wir nicht. Dann 99, erster Sündenfall, man bombardiert Serbien, illegal. 2001, zweiter Sündenfall, im Rahmen der Operation Enduring Freedom, ist die KSK und andere sind dann in Afghanistan. Und 2007 dann ihre Geschichte, wo sie sagen, nein, ist illegal, mache ich nicht. Und wenn ich jetzt sage, Afghanistan-Krieg fängt 2001 an, 2003 ist ja ein weiterer amerikanischer illegaler Krieg, Präsident Bush zusammen mit dem britischen Premierminister Tony Blair, greift den Irak an, sagt, hier gibt's Massenvernichtungswaffen. Später stellt sich heraus, nein, stimmt nicht, alles Lüge. Und der normale Bürger in Deutschland hatte den Eindruck, Schröder hat sich damals gegen Bush gestellt, wurde dann irgendwie auch als Old Europe beschimpft von Rumsfeld, Verteidigungsminister oder Angriffsminister, wie man ihn auch nennen will. Aber dass also Deutschland 2003 nicht mitgegangen ist. Also 2001 ist man mitgegangen nach Afghanistan, aber im Irak hat man sich nicht beteiligt. Ist das eine richtige Einschätzung?
Na, das ist ein Mythos.
Ist ein Mythos.
Dass okay. Deutschland.
Können Sie den Mythos mal aufklären?
Ja, genau. Also
Irak. Was verlassen wir Afghanistan? Genau. Wir lassen Serbien. Wir kommen zum Irak.
Also, der Punkt war, in der Tat hat die Bundeswehr keine Soldaten in den Irakkrieg direkt entsandt. Das wollten die Amerikaner aber auch gar nicht. Die Amerikaner hatten nie gefragt, könnt ihr uns eine Panzerdivision an den Golf schicken? Wollten sie da gar nicht haben.
Oder die KSK schicken?
Nein. Auch nicht. Nein, wollten sie alles nicht haben, weil sie wollten ja selber ihren Krieg dort führen. Sie waren schon etwas angefressen, weil die Briten ihre Panzerdivision dahin geschickt hatten. Mhm. Und sie dadurch gezwungen waren, die Briten in die Kampfführung mit einzubinden, was ja immer zu Verwerfungen führt in solchen internationalen Kontexten dann. Die Schröder stellte sich hin und sagte, wir ziehen nicht in den Irakkrieg. Das hatten, wie gesagt, die Amerikaner nicht verlangt. Da war sie.
Und Joschka Fischer sagte doch, I'm not convinced.
Ja, genau. Also die Deutschen machten schon deutlich, dass sie nicht überzeugt waren von diesem Krieg. Sie haben ja auch zusammen mit Frankreich, mit de Villepin, dafür gesorgt, dass die USA die größte diplomatische Niederlage ihrer Geschichte vor dem Sicherheitsrat erlitten haben, weil sie kein Mandat bekamen für die militärische Gewaltanwendung gegen den Irak.
Das war Colin Powell, der Außenminister der USA, der da im Sicherheitsrat eigentlich erzählt und sie bekommt das Mandat nicht.
Ja, genau. Und wie gesagt, die Deutschen sorgen mit den Franzosen, die hatten noch eine Rechnung von 1956 offen aus der Suez-Krise, sorgen dafür, dass die Amerikaner jedenfalls kein Mandat bekommen, dass der Krieg praktisch völkerrechtswidrig bleibt, ohne Mandat. Mhm. Gebaut auf die Lüge von den Massenvernichtungswaffen, abgesehen davon, dass die Existenz von Massenvernichtungswaffen kann kein Grund sein, um Krieg zu führen, da müssten sich die Amis ja erstmal selber bombardieren, sie haben mit die größten Nuklearwaffenpotenziale auf der Welt, nicht? Also völlig absurde Begründungen, aber sie hatten natürlich angefragt, ob sie den deutschen Luftraum benutzen dürfen, um mit ihren Bombenflugzeugen durchzufliegen, ob sie das größte Militärhospital in Landstuhl in der Pfalz benutzen dürfen, ob sie von Ramstein aus Einsätze fliegen dürfen, ob die Bundeswehr...
Und Ramstein ist die größte US-Basis außerhalb der USA. Ja, das mit etwa 9000 US-Soldaten.
Ja. Und sozusagen extraterritorial.
Ja. Die bauen dort auch noch ein Riesenspital jetzt auf, höre ich.
Dann kommt dazu, dass sie angefragt haben, ob die amerikanischen Soldaten, die Truppen, die ja in Deutschland stationiert waren, die erste Infanteriedivision, die erste Panzerdivision, die sollten eben aus Deutschland heraus direkt in den Irakkrieg verlegt werden.
Okay.
Und hat das Wehrbereichskommando, da war ich dann sozusagen Zeuge davon, nicht beteiligt, aber Zeuge, die haben da mitgewirkt und haben dafür gesorgt, dass die Amerikaner nach Emden kamen. Von dort aus wurden sie dann auf dem Seewege dann in den Irak verlegt. Und was eben auch ein wichtiger Punkt war, das hatte der Verteidigungsminister Struck angeordnet damals, die Amerikaner sind mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu unterstützen, auch auf Kosten der Auftragserfüllung der Bundeswehr, also auf Kosten des Verteidigungsauftrages. Und dann, da wird's dann ganz interessant, die Bundeswehr übernimmt die Bewachung der britischen und US-amerikanischen Kasernen hier in Deutschland, damit amerikanisches Personal freigestellt wird für den Irakkrieg.
Da zerbricht dann das Märchen von, wir waren überhaupt nicht im
Irakkrieg. Ja, natürlich,
selbstverständlich. Also man war nicht mit Bundeswehrsoldaten vor Ort, im Irak, das war man nicht, aber man hat die Kasernen bewacht in Deutschland. Und man hat eigentlich die Militärstützpunkte. Ja. Also man hat eigentlich politisch diesen illegalen Angriffskrieg mitgetragen. Ja,
voll unterstützt, vor allem der springende Punkt ist. Und da kommen wir jetzt zum Kern der Sache, wo man das auch gar nicht mehr verneinen kann. Mhm. Bei der Bewachung dieser Kasernen hier in Deutschland, da ist nicht nur das Heer, die Luftwaffe, die Marine beteiligt, da sind auch Sanitätssoldaten beteiligt. Okay. Und Sanitätssoldaten haben einen besonderen Schutzstatus im Völkerrecht, im humanitären Völkerrecht, vulgo Kriegsvölkerrecht, weil sie dürfen nicht angegriffen werden. Das gilt aber nur so lange, wie sie sich nicht selber an Kampfhandlungen beteiligen.
Aber die haben eigentlich ihren Schutz verloren, oder wie?
Das ist das Ergebnis, zu dem ein Rechtsgutachten des Verteidigungsministeriums kommt, in dem wortwörtlich drinsteht, dass die Sanitätssoldaten mit Kriegsbeginn aus der Bewachung dieser Kasernen zurückgezogen werden müssen, weil sie sonst im Sinne des Völkerrechts legitime Ziele werden und bekämpft werden dürfen.
Aber es gab ja keine Kampfhandlungen in Deutschland, oder?
Ja, ja, aber ich meine, wichtig ist ja, was da drin steht. Genau, es steht ja drin, der Irak dürfte und hätte das Recht, auch hier in Deutschland gegen die Aggressoren vorzugehen, also gegen die britischen und amerikanischen Kasernen.
Genau.
Wenn er das gekonnt hätte, was er natürlich nicht konnte, aber er hätte gedurft.
Ja.
Und er hätte legitimerweise die Sanitätssoldaten angreifen können. Ja. Die musste man rausziehen. Aber das hieß ja, die anderen deutschen Soldaten blieben ja weiterhin in der Bewachung. Das heißt, diese deutschen Soldaten waren natürlich legitime Ziele.
Ja.
Das heißt aber in der Erweiterung, die Bundeswehr an sich war legitimes Ziel und die Bundesrepublik Deutschland war auch legitimes Ziel, weil sie ja die Aggressoren unterstützt hat. Deutschland war also faktisch auch im Krieg, im Angriffskrieg gegen den Irak,
Halskrause. Dann bricht aber das Märchen von der
Nichtbeteiligung. Ja, das ist ein Märchen. Das ist ein Märchen,
was ich sage nur, das Märchen hält sich natürlich, weil natürlich keine Kampfhandlungen in Deutschland stattgefunden haben und weil keine Bundeswehrsoldaten
vor Ort waren.
Dann würde ich
aber ukrainische waren zum Beispiel vor Ort.
Beim Irakkrieg hat sich die Irak
gekommen. Nicht ganz unwichtig.
Es ist sehr wichtig. Also diese Geschichtsstunde halte ich dahingegen für erleuchtend, weil es wichtig ist, diese ganze Entwicklung zu sehen. Ich sage jetzt, wenn wir waren 99 bei Serben, haben wir gesagt, es war illegal, Bundeswehr beteiligt. Wir waren 2001, wo der Afghanistan-Krieg anfing, haben wir besprochen, haben wir auch gesagt, illegal im Bereich Operation Enduring Freedom. Jetzt 2003 waren wir beim Irakkrieg, haben wir gesagt, okay, Bundeswehr ist nicht vor Ort im Irak, aber ist sozusagen in Deutschland aktiv beteiligt, wenn man die amerikanischen Militärbasen beschützt und die britischen. Gehen wir weiter zum Syrienkrieg. 2011 bricht ja in Syrien dieser Krieg aus. Es ist immer das gleiche Muster. Eigentlich ist Washington ruft und Berlin kommt. Also dann irgendwie 2015 kommt dann die deutsche Luftwaffe und fliegt mit Tornados in den syrischen Luftraum rein. Ich sage immer, wie hätte Deutschland reagiert, wenn die syrische Luftwaffe in den deutschen Luftraum eingedrungen wäre? Also wie ist das zu beurteilen? Ich weiß, es ist ein komplexes Thema. Vielleicht, wenn wir es für den Laien einfach runterbrechen können. Wir haben ja eigentlich früher die Situation, die Bundeswehr geht nicht raus. Und dann, ach doch, wir gehen nach Serbien, ach doch, wir gehen nach Afghanistan. Bei Libyen hat man nicht mitgemacht, 2011, soweit ich das sehe. Aber dann 2015 ist man in Syrien drin und jetzt ist mit dem Ukraine-Krieg wieder ganz drin. Also man hat sich von nie wieder Krieg zu, ah doch, immer wieder Krieg. Also gehen wir noch nach Syrien, wenn Sie erlauben.
Ich will nur noch eine letzte Anmerkung zu dem Irakkrieg, weil die noch, finde ich, ganz schlagend ist. Der Rechtsberater des Amtschefs, des Inspekteurs der Luftwaffe kommt zu dem Ergebnis, dass die Soldaten, die amerikanischen und britischen Soldaten, die im Irakkrieg waren, die dann wieder zurück nach Deutschland kommen, die hätten hier in Deutschland interniert werden müssen, wegen illegaler Kriegsbeteiligung. Das sagt einer der höchsten Rechtsberater der Bundeswehr selber.
Und sie ist nicht passiert.
Nein, natürlich passiert sowas nicht. Aber das nur
man
noch
schließt als, ja auch nicht Guantanamo.
Aber eigentlich als Nachklapp. Also jetzt zu Syrien. Das war ja die Frage. Syrien finde ich ein sehr vertracktes Problem.
Da ist die Bundeswehr ab 2015 im Land.
Ja, genau, oder? Richtig. Mit Tornado-Aufklärern. Also
keine Bodentruppen.
Ja, aber sie ermitteln natürlich die Ziele oder klären die Ziele auf, die dann auch wiederum von anderen dieser Coalition of the Willing, Jordanier, Amerikaner, wer da alles mit dabei war.
Ich finde, das ist wie Operation Enduring Freedom in Afghanistan.
Ja, ja, klar. Das ist dasselbe Muster.
Feindaufklärung.
Das Problem ist nur, dass wir es da mit einer sehr vertrackten Lage zu tun haben, weil die Al-Nusra und IS-Truppen die aus Syrien kamen. Zum Teil waren sie im Irak selber, zum Teil waren sie eben aber auch in Syrien und haben von syrischem Territorium aus operiert in den Irak rein, haben ja beispielsweise Mosul erobert, sind bis in die Vororte von Bagdad gelangt. Ja, die
ganze Geschichte mit dem Islamischen Staat
damals. Ja, genau. So, und das stellt nach der Aggressionsdefinition der Vereinten Nationen einen aggressiven Akt dar, wenn sowas passiert. Und dagegen darf der Irak sich natürlich verteidigen. Wenn also aus Syrien Guerillatruppen einsickern in den Irak und dort kämpfen, dann darf der Irak sich verteidigen. Und zugleich darf der Rest der Welt dem Irak zur Hilfe kommen. Da sind wir wieder bei dem Artikel 51 der UN-Charta. Und auf der Grundlage war es natürlich möglich zu sagen, ja, wir unterstützen da den Irak, rein völkerrechtlich formal betrachtet. Und auf der Grundlage operiert also dann diese Coalition of the Willing.
Ich verstehe es, ja.
Aber dahinter stecken natürlich ganz weit viel, viel komplexere und auch politisch viel ganz und auch ökonomisch ganz andere Zielsetzungen noch. Das kann man aber dann sozusagen rechtlich nicht fassen. Also man kann nicht ohne weiteres sagen, das war jetzt illegal. Man kann feststellen, es gab auch da kein Mandat des UN-Sicherheitsrates, weil der blockiert war.
Genau.
Aber
weil
dann,
Russland auf der Seite von Präsident Assad.
Ja, die hatten einen Bündnisvertrag schon unter seinem Vater.
Ja, die Russen wollten ja nicht, dass Assad gestürzt wird.
Nein,
die Amerikaner unter Obama wollten ihn stürzen.
Richtig.
Aber der UNO-Sicherheitsrat war blockiert.
Richtig, genau.
So, genau, und verstehe jetzt, ich. Aber also, der Artikel 51 Selbstverteidigung braucht keine Resolution.
In dem Fall war es, genau, es war kollektive Nothilfe im Grunde genommen für den Irak. Ja, so kann man meines Erachtens, man muss nicht, aber weil es gibt da unterschiedliche Auffassungen unter den Völkerrechtlern. Also manche sagen, also viele sagen, wahrscheinlich ist es sogar die Mehrheit, die sagt, das war illegal. Also gut, in dem Fall erlaube ich mir ein anderes Ergebnis meiner Analyse. Auch auf die Gefahr hin, dass das dann auf Kritik stößt.
Nee, da sprechen Sie genau so, wie Sie sehen. Also wenn ich es zusammenfasse, die Bundeswehr war mit der Luftwaffe in Syrien ihrer Meinung nach legal, weil eigentlich der Irak sozusagen Artikel 51 geltend machen konnte, weil Terroristen aus Syrien in den Irak eingesickert sind.
Also das ist meine Argumentation.
So könnte man das argumentieren.
Ich finde, man kann das durchargumentieren.
Gut, lassen wir das mal stehen. Auch dieser Krieg in Syrien, der ja darauf abzielte, sozusagen von amerikanischer Seite her Assad zu stürzen, hat nicht funktioniert. Die Russen haben dann eigentlich gewonnen, kann man sagen, in Syrien, haben Assad an der Macht gehalten, das war wohl ihr Ziel. Und jetzt, wenn wir diesen Schritt noch weitermachen und zum Schluss kommen, nochmal zur Ukraine. Ich finde einfach, die Amerikaner führen ja diesen Krieg in der Ukraine als NATO-Krieg. Und dann schaue ich mir eigentlich immer die militärischen Kommandostrukturen an und der höchste General in der NATO, der Supreme Allied Commander Europe, der Sacker, ist ja ein amerikanischer General.
Immer.
Der Cavioli ist immer ein amerikanischer General und der ist stationiert in Deutschland. Ja, das heißt
in
doch
Brüssel.
Eigentlich, ja, also der Sacker in Brüssel.
Ja.
Aber er ist ja gleichzeitig ist er in Stuttgart,
ja,
weil er ist der Kommandant vom European Command.
Genau.
Und da dünkt es mich eigentlich, dass Deutschland jetzt in einer sehr gefährlichen Situation ist, weil die Amerikaner nutzen Deutschland als Aufmarschgebiet und als Kommandozentrale und haben dann dazwischen 6000 Kilometer Atlantik, haben noch ihre Atombomben in Deutschland stationiert. Und dieser Krieg in der Ukraine läuft und Menschen sterben und es ist keine stabile Situation. Darum fand ich auch diesen Rückblick auf Serbien, auf Afghanistan, auch auf Syrien wichtig, weil wir ja jetzt eine zugespitzte Lage haben. Und da würde es mich vielleicht ganz zum Abschluss unseres Gesprächs interessieren, für wie gefährlich halten Sie die Lage jetzt im 2023? Also was ist Ihre Einschätzung? Muss man eher den Stimmen recht geben, die sagen, ja, die Russen haben noch auf keinen Fall ein Interesse, mit 31 NATO-Staaten in den Krieg zu kommen, also werden sie auf keinen Fall außerhalb der Ukraine irgendetwas bombardieren, sondern sie bleiben auf die Ukraine beschränkt. Und wie Sie auch gesagt haben, die Amerikaner wollen keinen Atomkrieg mit den Russen, also werden sie auch sozusagen alles tun, damit keine ukrainische Einheiten in den russischen Raum eindringen oder ein bisschen über die Grenze gehen, ja, aber nicht tief rein. Also wird der Krieg auf die Ukraine beschränkt bleiben oder glauben Sie, wird der sich noch ausdehnen? Weil kann man überhaupt eine Prognose machen?
Wissen also wir überhaupt? Prognosen sind natürlich immer schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen, nicht?
Absolut.
Das kann natürlich keiner sagen. Die Lage ist jedenfalls nicht ungefährlich. Wir hatten ja eingangs schon, hatte ich ja auch ausgeführt, dass offensichtlich ein ganz starkes Interesse, wahrscheinlich sogar eine impliziter Austausch darüber besteht zwischen Washington und Moskau. Also darüber, dass man den Konflikt auf diesen Schauplatz begrenzt. Es ist auch gar nicht erkennbar. Insbesondere von russischer Seite wird da akribisch drauf geachtet, offenbar. Sie beschießen auch die Westukraine beispielsweise oder die Grenzgebiete zu den NATO-Staaten nicht oder wenn dann nur sehr bedacht. Mhm. Also die Masse
man ist vorsichtig
eigentlich. Ja, genau. Man ist extrem vorsichtig und natürlich setze ich voraus. Also da gibt es für mich auch keinen Zweifel, dass in Moskau keinerlei Interesse besteht, den Konflikt dahingehend zu eskalieren, dass man sich mit der NATO insgesamt anlegt.
Aber wenn jetzt zum Beispiel Putin Polen beschießen würde, würde dann der Bündnisfall
nach Artikel 5? Ja, das ist das Problem.
Aber müsste dann Deutschland Truppen stellen? Oder was muss ein Land tun, wenn der Bündnisfall passiert?
Also, ja, also es könnte auch ein Beileidstelegramm schicken. Also der Artikel 5 des NATO-Vertrages, in dem das geregelt ist, sagt nur, dass man sich gegenseitige Hilfe leistet.
Aber in welcher Form?
Es gibt ist keine, nicht definiert. Nein, es gibt, und zwar auf die Amerikaner wollten damals vermeiden, dass es eine militärische Beistandspflicht gibt. Weil sie davor zurückschreckten, als die NATO gegründet wurde,
49.
Verwickelt zu werden, auch gegen ihren Willen in militärische Konflikte. Mhm. Sie wollten sich also die Möglichkeit offen halten, selbst zu entscheiden, ob sie militärisch tatsächlich mit eingreifen, mit eigenen Truppen oder nicht. Mhm. Das war ganz anders im Rahmen der sogenannten Westeuropäischen Union. Mhm. Das war sozusagen eine Art Parallelbündnis. Das war zunächst mal ein Bündnis, was die Benelux-Staaten und Frankreich geschlossen haben gegen Deutschland. Und da war eine militärische Beistandspflicht, eine zwingende militärische Beistandspflicht.
Aber das ist nicht die NATO. Ja,
und diesem Bündnis als die Bundesrepublik Deutschland der NATO beitrat, trat sie zugleich der WEU bei, zum selben Zeitpunkt, war dann Mitglied. Mhm. Es gab dann plötzlich eine zwingende militärische Beistandspflicht. Mhm. Und es gab die sogenannten Londoner Protokolle, die dazu dienten, die Rüstung von Deutschland zu kontrollieren. Das war der Zweck auch der WEU lange Zeit. Mhm. Der springende Punkt ist, wir haben jetzt eine Situation, wo diese WEU nicht mehr existiert, sondern wo diese Konstruktion überführt worden ist in die Lissabonner Verträge. Mhm. Und wir haben also über den Lissabon-Vertrag haben wir zwischen den europäischen Partnerländern eine militärische Beistandspflicht. Aber immer noch nicht im Rahmen der NATO.
Aber was bedeutet das jetzt, wenn Russland Polen bombardiert?
Also dann tritt die NATO zusammen, der NATO-Rat, und dann wird konferiert und überlegt, was ist zu tun. Und da spricht vieles dafür, dass dann natürlich gesagt wird, okay, wir müssen den Polen da militärisch zur Hilfe kommen. Mhm. Und dann wird es natürlich schwierig für eine deutsche Regierung in Berlin zu sagen, wir halten uns da raus. Also wenn alle anderen NATO-Partner jetzt da Truppen schicken nach Polen, dann wird die Bundesregierung nicht sagen können, und man sieht das ja jetzt schon.
Ja, mit der Panzerfrage.
Mit all diesen Unterstützungsleistungen. Also man kann über den Bundeskanzler natürlich sehr viel Kritisches sagen, aber er ist ja sehr zurückhaltend, sehr zögernd. Er versucht, die Entscheidung so lange wie möglich zurückzuhalten, und in der Kampfpanzerfrage, da ist er ja von der eigenen Außenministerin sabotiert worden, weil die ist hergegangen und ist nach London und Washington und hat gesagt, pass mal auf, ihr müsst jetzt mal aus der Sonne kommen und erklären, dass ihr Kampfpanzer liefert, Abrams beispielsweise. Und dann sind die Deutschen gezwungen, ihren Leopard 2 auch zu liefern, weil dann können sie sich nicht mehr raushalten. So, und also die Position der Deutschen ist unter Scholz, die anderen müssen sozusagen den ersten Schritt tun in der NATO, und dann gehen wir mit.
Aber dann hat Biden gesagt, ja, ich liefere Abrams.
Ja.
Dann hat Scholz gesagt, gut, dann liefere ich Leopard.
Ja.
Und dann hat Biden gesagt, aber diese Abrams liefere ich jetzt doch nicht. Die haben noch ganz geheime Technologie.
Nein, es wären andere. Also es wären die geliefert werden, die werden jetzt gebaut in einer modifizierten Version.
Und das braucht halt Zeit. Aber dann lässt ja wieder der Amerikaner den Deutschen vorausgehen.
Ja, Deutschland wird benutzt.
Aber was mich jetzt interessiert, nochmals, um das vielleicht nochmal ein bisschen zuzuspitzen, wenn jetzt ein Offizier oder ein Soldat der Bundeswehr zuhört, wie wir hier dieses Gespräch führen, und davon gehe ich aus, die hören immer wieder mal meine YouTubes an, oder wenn eine Mutter zuhört, die weiß, mein Sohn ist in der Bundeswehr, muss der sich Sorgen machen, dass er in diesen Krieg hineingezogen wird in der Ukraine? Wie schätzen Sie das
ein? Also man kann das natürlich nicht ausschließen, nicht? Dass die Situation, wir sind ja jetzt in der Situation, wo die NATO voll darauf setzt, dass diese seit langem angekündigten, vorbereiteten Offensive der ukrainischen Armee stattfindet und dass sie zu einem gewissen Erfolg führt, der die Russen dann so stark unter Druck setzt, dass es dann zu erfolgversprechenden, also im Sinne der ukrainischen Position erfolgversprechenden Verhandlungen kommt, die dann diesen Konflikt sozusagen auf diplomatischem Wege lösen. Also sozusagen eine Art Clausewitzscher Ansatz, nicht? Nach Clausewitz ist ja die Taktik ist der Gebrauch der Streitkräfte zum Zwecke des Sieges auf dem Gefechtsfeld, und die Strategie, und darüber reden wir jetzt, ist der Gebrauch der Gefechte zum Zwecke des Krieges, und der Zweck des Krieges ist nach Clausewitz immer einen Friedensschluss herzustellen, natürlich zum eigenen Nutzen.
Genau.
Nicht? Also nicht irgendein
also Frieden. Ne? Präsident Zelensky möchte jetzt diese Offensive machen,
genau.
Wenn er Geländegewinne realisieren kann. Ja. Kann er auf bessere Art mit Putin verhandeln.
So, und wenn es den Russen gelingt, diese Offensive abzuwehren, unter Umständen dann selber wieder weiter vorzurücken, dann würde sich die Frage neu stellen, weil dann ist das, was Jürgen Habermas gesagt hatte, der hatte ja in einem Artikel, der auch für den auch sehr viel Kritik geerntet hat, in der Süddeutschen geschrieben, man sollte möglichst schnell einsteigen in Verhandlungen, damit man nicht in der Situation landet, wo man sich dann entscheiden muss, akzeptieren wir eine ukrainische Niederlage und damit natürlich auch eine Niederlage des Westens, denn wir haben die ja auch erst in den Krieg getrieben, oder eskalieren wir dann diesen militärischen Konflikt in eine direkte Auseinandersetzung mit Russland, indem wir dort NATO-Truppen hinschicken.
Da komme ich wieder zurück auf diese Frage. Also der Bundeswehrsoldat, der jetzt zuhört, ich habe den Eindruck, die Chance ist nicht sehr groß, dass er in der Ukraine dienen muss. Das ist mein Eindruck. Ich glaube, es gibt viele Kräfte, die das verhindern wollen.
Ja, natürlich, das stimmt. Sehe ich auch so.
Aber Sie sagen, man kann es natürlich nicht ausschließen.
Genau. Ja, es ist nicht ausgeschlossen. Ein Restrisiko besteht.
Ja.
Man muss ja auch sehen, das Spannende ist ja, im Kreml sitzt ja nicht ein Verrückter.
Ja.
Sondern da sitzt jemand, der sehr rational und sehr bedacht und überlegt vorgeht.
Ja.
Und der wird, solange er nur irgend kann, versuchen, eine Eskalation zu vermeiden.
Mhm.
Nur,
also eine Eskalation heißt Ausbreitung des Krieges.
Genau. Aber viele Analysten sagen, in dem Moment, wo beispielsweise die Krim, eine Rückeroberung der Krim.
Was Zelensky ja gesagt hat, hat er gesagt.
Ja, die wollen ja jeden Quadrat, bis Grenzen von 1991, jeden Quadratzentimeter. Und da sagen auch militärische Analysten, insbesondere auch aus USA, das wäre für die Russen völlig inakzeptabel.
Ja.
Und da wären sie auch bereit, bis in den nuklearen Bereich zu eskalieren.
Aber ist doch verrückt. Jetzt reden wir über Atomkrieg in Europa. Im Jahre 2023. Und wenn ich mir das so anhöre, komme ich einfach zum Punkt, man müsste doch dringend verhandeln. Also ich sage immer, da sind wir uns beide einig. Oder? Eigentlich braucht es Verhandlungen, es braucht Deeskalation. Das ist Ihre Meinung?
Ja, es gab ja schon Verhandlungen. Das ist ja zum Beispiel sehr spannend. Unser ehemaliger Generalinspekteur Harald Kujat.
Kujat, ja, hat darüber gesprochen.
Der nicht nur Generalinspekteur der Bundeswehr war, sondern auch jahrelang Chef, also Vorsitzender des NATO-Militärausschusses.
Ein
also
gut informierter Mann.
Ein Vier-Sterne-General, höher geht's nicht.
Ja.
Top auf Top-Level der NATO. Schreibt in einer unbedeutenden Provinz, gibt ein Interview in einer unbedeutenden Provinzzeitung, bezeichnenderweise, in diesem Interview führt er aus, dass im März letzten Jahres, also
März 2022.
Wenige Wochen nach Kriegsbeginn, gab es ein unterschriftsreiches Abkommen zwischen der Ukraine und den Russen, verhandelt in der Türkei unter der Vermittlung von Erdogan. Und die zentralen Punkte war, die Ukraine tritt nicht der NATO bei, bleibt neutral. Die Russen ziehen sich auf die Linie von 24. Februar zurück.
Status quo ante.
Genau. Und das liegt also zur Unterschrift bereit in Moskau und in Kiew. Und in dieser Situation reist dann Herr Johnson, aus London im Auftrag, natürlich versteht sich der Amerikaner, nach Kiew und sagt, Zelensky, das findet nicht statt. Ihr seid wohl verrückt geworden. Wir rüsten euch seit 8 Jahren auf. Wir bilden euch aus. Wir schicken Waffen, Munition und alles zu euch. Und ihr wollt nach ein paar Wochen kapitulieren. Aber das findet nicht statt. Ihr kämpft gefälligst.
Aber ich finde das ein Riesenskandal, dass diese so wichtige, ich habe das auch gelesen.
Und dann wird gleichzeitig behauptet, die Russen wollen nicht verhandeln. Ja. Das ist ja die,
und das Lüge.
Die Unverschämtheit.
Aber ich finde diese Aussage von General Harald Kujat sehr, sehr, sehr wichtig, weil er sagt ja nichts Geringeres, als der Friede lag im März 2022 auf dem Tisch. Ja. Man hätte sehr viele Menschenleben retten können in der Ukraine. Ja. Man hätte auch sehr viele junge Russen, die sterben, junge Ukrainer, Frauen, Kinder, all dieses Leid, das wir ja alle nicht wollen. Mhm. Aber dann kommt der britische Premierminister Johnson und sagt, nein, wir hätten gern noch mehr tote Russen und vor allem noch mehr.
Wir wollen unsere natürlich geoökonomischen und geostrategischen Ziele realisieren. Darum, das ist ja der Kern
aber des Konflikts. Was mich schon ein bisschen entsetzt, wenn ich so sagen darf, Herr Kujat sagt das und es wird nicht rezipiert. Also es gibt keine Diskussion in Deutschland, warum wurde der Friede
sabotiert. Wir sind umgeben, sozusagen werden zugedröhnt von NATO-Propagandamedien all over. Egal, wo ich hingucke. Das hat strukturelle Ursachen auch. Die kann man auch rausarbeiten. Warum ist das so? Das hat auch eine lange Kontinuität. Das fängt unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch an.
Ja, ja. Es ist sehr schwierig, aus der NATO-Propaganda auszubrechen. Richtig. Aber ich glaube, und vielleicht möchte ich es hier an dieser Stelle abschließen, Herr Rose, es ist uns hoffentlich ein bisschen gelungen, mit diesem Gespräch ein bisschen aus dieser NATO-Bubble auszubrechen. Ich möchte vielleicht nochmal zusammengefasst, Bundeswehr wurde 1955 gegründet, 1983 kam die Anfrage, könnte im Persischen Golf intervenieren? Nein, war die Antwort. Dann aber 1999 mit der Bombardierung von Serbien, der erste illegale Einsatz der Bundeswehr. 2001 in Afghanistan der zweite illegale Einsatz im Rahmen der Operation Enduring Freedom.
Und 2003 Irakkrieg.
2003 Irakkrieg, wo sie sagen, diesen Mythos müssen wir jetzt zerlegen, dass Deutschland da nicht beteiligt war. Man war zwar nicht mit Bundeswehrsoldaten im Irak, aber man hat die Amerikaner logistisch unterstützt. Und dann 2015 haben sie erklärt, Syrien-Einsatz kann man als Selbstverteidigung des Iraks über Artikel 51 argumentieren. Also legaler Einsatz. Und jetzt 2022 haben wir die russische Invasion. Wir haben nicht darüber gesprochen, dass die Amerikaner 2014 einen Putsch gemacht haben, NATO-Osterweiterung und so weiter. Das ist ja
ein anderer. Also ein vorsätzlich herbeigeführter Krieg.
Ja,
der vorsätzlich provoziert. Genau. Also es war völlig klar, was passieren würde, wenn man diese Politik betreibt. Genau. Und man hat das so geschickt gemacht. Es gibt einen.
Dass man die Russen fast in diese. Es ist ein illegaler Angriffskrieg.
Man hat es 2008 durchprobiert.
Aber es ist ein illegaler
Angriffskrieg, ja. Genau.
Und einfach diesen ganzen Bogen zu spannen und dann auch zu sagen, was Sie jetzt am Schluss noch gesagt haben, dass Harald Kujat eben bestätigt hat, es gab den Friedensplan im März 2022, die Amerikaner wollten ihn nicht, die Briten wollten ihn nicht. Und dann später noch sprengen die Amerikaner die Nord Stream Pipeline. Also ich kann nur sagen, extrem spannende Zeiten.
In der Tat.
Ihnen ganz herzlichen Dank, dass Sie mit mir dieses Gespräch geführt haben.
Bitte sehr,
war mir eine Ehre und eine Bereicherung. Und ich möchte euch allen danken für das Interesse. Ich hoffe, ihr habt das spannend gefunden. Kommentiert ruhig unten in den Kommentaren, wie ihr das gefunden habt. In dem Sinne, alles Gute.